Rollenhörspiel.de präsentiert. Die Tyrannei der Stille. Ein Hörbuch von Marott. Ich schleiche langsam durch das Gras, darauf bedacht, keinen Ast knacken und keine Halme rascheln zu lassen. Jede Bewegung ist ausgesucht. Ich blicke hinüber zu den Bäumen. Da war etwas. Oder habe ich mich getäuscht? Noch etwas voran. Vorsichtig. Sie reagieren nur auf Geräusche. Ihre Augen funktionieren nicht mehr. Aber das Gehör ist umso feiner. In den Filmen wurden sie immer als träge und schwankend gezeigt. Abgerissene Gestalten, die dumm und ahnungslos durch die Landschaft wanken. Das ist eine schöne Fantasie. Und ich glaube, wäre sie wahr, hätten die Behörden sie schnell in den Griff bekommen. Sie sind nicht träge. Sie sind nicht dumm. Sie sind schnell und brutal und zielgerichtet, trotz ihrer Blindheit. Da, eine Bewegung. Ich erstarre auf der Stelle. Ich lausche. Ist da ein Klacken? Ein Schnaufen? Zähne, die aufeinander klappern? Nein. Ich wage es, den Kopf zu drehen. Da am Waldesrand steht eine Gestalt und blickt zu mir herüber. Mein Herz gefriert, meine Hand wandert zu meiner Axt. Selbst wenn ich eine Schusswaffe hätte, ich würde es nicht wagen, sie zu verwenden. Ein Schuss ist über Kilometer zu hören. Dann erkenne ich es. Ein Reh. Es ist nur ein Reh. Es steht am Waldrand und blickt zu mir rüber. Wiederkäuend. Ahnungslos. Mein Herz pocht wild. Meine Finger zittern. Man gewöhnt sich nicht daran. Egal wie viele man gesehen hat. Der Schrecken bleibt immer. Jetzt bereue ich es, keinen Bogen zu haben. Aber den habe ich zurücklassen müssen. Wunderbare Waffe. Leise, elegant, leicht herzustellen. Aber der Aufbruch vom Camp war eilig. Ein Streit, Misstrauen, Vorwürfe, die man nicht zurücknehmen kann. Ich mag es nicht so lange, in diesen Gruppen zu sein. Auf kurz oder lang gibt es immer Probleme. Ich betrachte das Reh. Es ist schön. Braunrot mit weißen Punkten. Ein gemaltes Gesicht, große Augen. Wie lange habe ich kein Fleisch gehabt? Ich bin kein guter Jäger, das Stadtkind in mir weigert sich immer, die Natur anzuerkennen. Das Primitive zu umarmen, wie ein Freund einmal sagte. Ich mache mir keine Illusionen, dass ich das Tier erlegen kann, nicht mit einem Messer oder einer Axt. Also gehe ich weiter. Es starrt mich kurz an, Ohren gespitzt, dann hechtet es durch den nächsten Busch in den Wald hinein. Das Rascheln, das es verursacht, lässt mich kurz erschauern. Es mag übertrieben sein, aber wenn welche in der Nähe sind, können sie es auch aus Kilometern Entfernung hören. Während ich weitergehe, denke ich nach. Wohin? Tiefer in den Wald. Da soll es weniger von ihnen geben. Im Wald gibt es nicht genug Nahrung für sie. In den Städten und an den Flussläufen, wo sich die Menschen tummeln, kommen sie am häufigsten vor. Ich schaue mich um, suche nach Spuren menschlichen Lebens. War hier jemand vor kurzer Zeit? Lebt hier jemand? Ich bin schon einige Tage gelaufen. Ich wollte sicher gehen, dass mir niemand nachkommt. Wer in einer solchen Welt lebt, traut irgendwann niemandem mehr, wird paranoid, boshaft. Es ist nicht, dass die Leute böse sind, davon bin ich überzeugt. Es ist nur so, dass sie oft keine Wahl sehen. Man tut das Böse nicht, weil man es will, sondern weil man muss. Oder zumindest glaubt, es zu müssen. Da, ein abgebrochener Ast. Ich trete näher. War das ein Tier? Nein, der Baum hat eine klare Axtspur. Der Ast wurde abgetrennt. Ich schaue mich weiter um. Die Lücke da zwischen den Bäumen. Erst fällt es nicht auf, aber schaut man genauer hin, erkennt man, dass da schon öfter jemand durch ist. Auch der Boden wirkt abgenutzter. Keine eindeutigen Spuren, aber es sieht einfach anders aus. Ich kann das nicht beschreiben. Ob man will oder nicht, mit der Zeit entwickelt man einen Blick für solche Dinge. Ich gehe an den Baum und mache eine Markierung. Keine, die Feinde erkennen können, einfach nur ein kleines, unauffälliges Zeichen. Ein S. Dann folge ich dem vermuteten Pfad und allmählich wird es zur Gewissheit. Hier war jemand, und zwar noch nicht vor langer Zeit. Da ist ein Beerenbusch, halb gepflückt. Ich pflücke mir selbst ein paar Beeren und stecke sie mir gierig in den Mund. Ich habe noch Proviant, aber nicht viel. Es kam alles so plötzlich. Ich muss haushalten. Die Beeren sind reif, saftig und köstlich. Kleine Freuden. Man hat nicht mehr viele. Ich gehe weiter. Suche nach Spuren und werde fündig. Da sind abgetrennte Pilzstiele. Hier eine abgerissene Bienenwabe im Baum. Dort ein Baumstumpf. Frisch. Und dann sehe ich das Moos auf dem Weg. Ich bleibe stehen. Es ist nur ein Instinkt. Ich habe keine Ahnung von solchen Dingen, aber ein gutes Gespür. Langsam nähere ich mich, gehe in die Knie. Mit einem Stock stoße ich das Moos an. Eine Schlinge peitscht schnalzend in die Baumwipfel. Wie im Film. Eine Schlingenfalle. Ja, hier ist jemand. Und diese Person beschützt ihr Revier. Ich muss vorsichtig sein. Irgendwo im Gebüsch könnte jemand mit einem Bogen oder Blasrohr sitzen, der jetzt gerade auf mich anlegt, vielleicht sogar schießt, ohne zu fragen. Das wäre nicht ungewöhnlich. Die Leute haben einiges erlebt. Viele stellen keine Fragen mehr. Vorsichtshalber hebe ich die Hände, um anzuzeigen, dass ich keine Waffe habe. Ich will nicht laut rufen, falls noch etwas anderes in der Nähe ist. Ich folge dem Pfad, den Spuren, die, wenn auch teils kaschiert, je genauer man schaut, umso klarer in eine Richtung weisen. Das ist kaum zu verhindern. Selbst in der Wildnis kann man sich nicht wirklich verstecken. Zumindest sie folgen solchen Spuren nicht. Sie können sie ja nicht sehen. Plötzlich spüre ich einen leichten Zug am Fuß. Ich blicke panisch nach unten. Da ist Draht, gerade gerissen. Kurz denke ich an Sprengfallen oder Minen, aber die sind äußerst selten. Wir sind hier nicht in Amerika und einer solchen Explosion. Ja, sie würde Hunderte anlocken. Sowas riskiert man nicht. Wahrscheinlich ist es ein Warnsignal. Ich gehe weiter. Nach einigen Minuten lichtet sich der Wald und da ist eine Wiese und in ihrer Mitte eine Holzhütte. Daneben ein Feld, sogar mit Vogelscheuche. Vor der Hütte ein Baumstumpf, darin steckt eine Axt. Es ist niemand zu sehen, aber ich mache mir keine Illusion. Ich weiß, dass ich beobachtet werde. Ich kenne dieses Gefühl. Und außerdem war da ja die Sache mit dem Draht. Nein, ich bin nicht alleine. Noch immer die Hände erhoben, laufe ich langsam auf die Hütte zu. Ich würde gerne etwas sagen, erklären, dass ich nichts Böses im Schilde führe, laut rufen, dass ich nur handeln will, aber ich wage es nicht. Selbst wenn keiner in der Nähe ist, selbst wenn sie Kilometer fort sind, weiß man nie, wie der Wind den Schall trägt. Es gibt die verrücktesten Geschichten. Eine Glasflasche, die zu Boden fällt. Ein kurzer Schreckensschrei. Ein Hund bellt und schon sind sie da. Manchmal scheint es, als kämen sie aus dem Nichts. Ich rufe nicht. Ich strecke nur die Hände noch etwas höher und drehe mich mehrfach im Kreis, um von allen Seiten betrachtet werden zu können. Dann, in der Höhe der Vogelscheuche, bleibe ich stehen. Und tatsächlich vom Waldrand aus eine Bewegung. Hinter einem Busch erhebt sich ganz leise eine Person. Gelbe Outdoorjacke, Kapuze, verblichene Jeans. Mit einer Armbrust direkt auf mich gerichtet. Ein Bolzen liegt gespannt darin. Wir sind 50 Meter voneinander entfernt. Und ich weiß nicht, ob er ein guter Schütze ist. Wir blicken uns an. Ich kann seine Mimik nicht lesen. Wieder will ich ihm zurufen, ihn beruhigen. Aber ich tue es nicht. Stattdessen mache ich ein Zeichen, ein Symbol aus dem Flussland. Es heißt Frieden. Ich hoffe, er kennt es. Beide Hände formen gemeinsam eine fliegende Taube. Er zielt etwas genauer. Ich erhebe erneut die Hände. Dann drehe ich mich zur Seite, damit er den Rucksack sieht, den ich absetze. Langsam. Ganz langsam. Dann blicke ich wieder zu ihm. Er ist näher gekommen. Etwa auf 30 Meter. Zielt auf meinen Kopf. Ich sehe ihn nun besser. Vielleicht 50, 55, mit einem Eierkopf und Halbglatze. Dünner, gesprungener Brille. Hager, aber er wirkt so im Gesicht und vor allem am Hals, als sei er mal korpulent gewesen. Ich kann das Doppelkinn sehen, die Hautfalten. Erinnere mich an meinen eigenen Bierbauch, der lange schon aufgezehrt ist. Ich schaue ihn durchdringend an. Das ist die Apokalypse. Sie schafft dicke Männer, ohne Fett. Ich komme in Frieden, will ich ihm sagen, aber schweige natürlich. Er blickt zum Rucksack. Ich nicke. Er nickt auch. Ich beuge mich herab, öffne ihn. Die Armbrust folgt meinen Bewegungen. Ich bin ganz langsam, ganz vorsichtig, als wolle ich eine Bombe entschärfen. Hole drei Pakete hervor und ein Schild. Willst du handeln? Steht da drauf. Er starrt die Pakete an. Nickt langsam. Die Vögel zwitschern. Der Wind bläst milde über die Lichtung und wir machen keine Geräusche. Vielleicht ist es übertrieben, aber es ist tief in uns drin. Wenn du draußen bist, sei leise. Er grübelt. Ich kann es sehen. Weckt ab. Dann verzieht er das Gesicht und lässt die Armbrust sinken. Er legt sie nicht weg, hat sie gespannt in seiner Hand, aber er kommt nun näher. Ich trete einen Schritt zurück, um ihm Platz zu machen. Er beugt sich und öffnet die Pakete eins nach dem anderen. Das erste enthält mehrere Wollknäule. Die sind wertvoll, gerade für den Winter. Man kann damit mindestens einen Pullover stricken. Aber es ist nur eine Vorspeise. Dann wendet er sich nach einem kurzen Blick zu mir, dem zweiten, zu. Öffnet erst die Papierverpackung und dann die Schachtel, die darin eingewickelt war. Sein Gesicht verändert sich unmittelbar, nachdem er sieht, was drin ist, und ich weiß sofort, dass ich ihn habe. Manche Leute können mit so etwas gar nichts anfangen. Für andere ist es ein unbezahlbarer Schatz. Er gehört eindeutig zu Letzteren. Lange betrachtet er die ungeöffneten Aquarellfarben und die Pinsel. Es ist sogar etwas Papier mit in der Schachtel. Dann hebt er den Kopf und blickt mich an. Seine Augen sind nun leicht feucht und deutlich wärmer. Schließlich schaut er zum letzten Paket. Eigentlich mein Trumpf, aber als er es öffnet, wirkt er zwar erstaunt, aber nicht so begierig wie bei den Farben. Vielleicht hat er selbst noch Antibiotika und außerdem weiß man auch nie genau, ob sie noch wirken. Aber es ist dennoch mein wertvollster Besitz. Eine angebrochene Packung mit 5 Tabletten darin. Er blickt wieder auf und nickt schließlich. Deutet zur Hütte. Er wartet, dass ich vor ihm laufe. Er traut mir nicht und das ist gerecht. Ich tue, wie geheißen. Ich bin so oder so in seiner Gewalt. An der Tür bleibe ich stehen. Eine alte Försterhütte, die er wahrscheinlich etwas renoviert hat, aber ich sehe deutliche Abnutzungserscheinungen. Das notiere ich mir im Geiste. Er deutet an, dass ich hineingehen soll, und ich öffne die Tür und trete in die Hütte. Hinter mir schließt er sie sofort. Es ist ein großer Raum mit einem Tisch in der Mitte, unter einem Abzug eine Kochstelle, wie man sie heute hat, ein Hängetopf über dem Feuer, daneben aber auch eine Blechplatte zum Braten. Es gibt einen Vorhang, der den Hauptraum abtrennt, gelb mit einem hübschen blauen Muster. Wahrscheinlich liegt dahinter die Schlafstätte. Alles ist sauber, aufgeräumt, kein Staub, nichts liegt unnötig herum. Im Topf köchelt eine Suppe, die einen aromatischen, köstlichen Duft in meine Nase weht. Darüber hinaus ist die Luft aber rauchig, wahrscheinlich ist der Abzug nicht richtig durchgeputzt. Der Tisch ist gedeckt. 2 Teller. Ich blicke noch einmal umher. Hier ist sonst niemand. Aber an der Tür stehen neben ein paar blauen Hausschuhen auch Frauenschuhe. Willkommen, sagt er leise, als die Tür geschlossen ist. Ich blicke automatisch zu den Fenstern, die ebenfalls zu sind. Mein Name ist Gerd. Wie heißt du? Führt er fort. Ich strecke ihm die Hand entgegen. Wir schütteln. Ich bin Kai. Danke, dass du mich einlässt. Ich will eure Ruhe nicht stören, aber ich sah den Pfad und dachte, vielleicht kann man hier handeln. Er nickt und blickt dann zum Tisch. Das ist Mia, meine Frau. Mein Kopf dreht sich wieder in Richtung des Tisches, wo niemand sitzt. Dann blicke ich Gerd wieder an, will was sagen, will was fragen, und dann halte ich inne. Diese Welt, sie macht etwas mit uns. Die Stille, die Angst, die Bilder aus der frühen Zeit, wir sind alle nicht ganz richtig. Aber egal. Ich schlucke und blicke wieder zum Tisch. Freut mich, dich kennenzulernen, Mia. Ich bekomme keine Antwort. Hast du Hunger? Fragt Gerd nun und nimmt einen weiteren Teller aus dem Regal. Er wartet meine Antwort nicht ab, sondern schöpft Suppe hinein, stellt den Teller an die 3. Stelle des Tisches und füllt sich selbst etwas ein. Dann schaut er sich um. Wir haben nur 2 Stühle. Er blickt zu seinem Stuhl, dann zum leeren, auf dem scheinbar seine Frau sitzt, und dann zu einem Hocker in einer Ecke. Den zieht er ran und bietet ihn mir an. Ich betrachte die Szene fasziniert. Er schöpft seiner Frau nichts, aber blickt mit einem zarten Lächeln zu ihr herüber. Ich setze mich, betrachte die Suppe, Kartoffeln, schön dick, mit wilden Gewürzen. Mein Mund füllt sich mit Speichel, aber ich rühre es noch nicht an, blicke stattdessen zu Gerd. Iss nur, wir reden später. Das lasse ich mir nicht 2-mal sagen. Es gibt Regeln. Selbst in einer Welt wie der unseren gibt es Regeln. Sei leise, sei freundlich, bewirte deine Gäste. Ein Essen steht ihnen zu und kommen sie in der Nacht, dann auch ein Schlafplatz. Es halten sich nicht alle daran und es gibt auch welche, die es ausnutzen. Räuber, Diebe, natürlich. Ich koste die Suppe. Sie ist köstlich. Genau abgeschmeckt, würzig, aber nicht so scharf. Ich blicke auf, dankbar, dann schlürfe ich eilig weiter. Es ist nicht so, dass wir hungern. Wir sind nicht mehr so viele. Es gibt genug Ressourcen, aber an sie heranzukommen ist nicht immer leicht. Man muss alles langsam und leise machen. Das macht die Jagd schwer und selbst die Feldarbeit mühsam. Jedes Bärensammeln ist ein Abenteuer. Hier im Wald ist es vielleicht besser, aber dafür ist die Natur unnachgiebig. Waldbrände, Stürme. Es ist nicht einfach. Nirgendwo. Ich genieße jeden Löffel. Wir speisen zu zweit, zu dritt. Mehrfach schiele ich zur Seite zum leeren Platz und dem leeren Teller. Schmeckt es, meine Liebe? Fragt er zwischendurch im liebevollen Flüsterton. Ja, genau. Ich habe etwas Thymian zugegeben. Du sagtest doch, ich soll das versuchen. Ich spüre eine Gänsehaut, aber ich sage nichts. Oder Kai, was meinst du? Sollte ich den Thymian weglassen? Ich schüttle den Kopf. Nein, er passt gut hinein. Die Frage ist, wie verrückt der Mann ist. Mit einem friedlichen Spinner, der mit Stimmen spricht, aber sonst alles im Griff hat, komme ich klar. Aber wenn da mehr ist, wenn das nur ein kleiner Ausschnitt von dem ist, was mich noch erwartet. Rucksack und Axt liegen draußen.
Ich muss Wasser holen und die Detektoren prüfen. Hilfst du mir?
Ich schaue instinktiv aus dem Fenster. Es ist Nachmittag. Wir sollten noch ein paar Stunden haben, bevor es dunkel wird. Im Dunkeln geht man nicht raus. Sicht ist der einzige Vorteil, den man ihnen gegenüber hat. Ich nicke. Wir greifen uns einige Plastikcontainer und er nimmt dazu einen kleinen Werkzeugbeutel mit. Der Weg führt uns hinter das Haus, einen ausgetretenen Pfad entlang, etwas abschüssig. Wir sprechen kein Wort, achten darauf, behutsam aufzutreten. Nach einem Kilometer höre ich den Bach. Sie reagieren nicht auf natürliche Geräusche, wie Wind oder Wasserrauschen. Der Bach plätschert leise vor sich hin. Er ist nicht groß, aber das Wasser ist sehr sauber. So ist das häufig heutzutage. Eine Errungenschaft der Apokalypse. Wir füllen die Kanister schweigend auf. Dann gehen wir zurück. Auf dem Weg machen wir ein paar Pausen. Er geht in den Wald an Stellen, wo er Draht gespannt hat. Der Draht führt in die Erde, er zeigt es mir. Da sind Schläuche gelegt und in den Schläuchen führt der gespannte Draht entlang. Er kontrolliert die Lärmfallen. Wenn eine gerissen ist, repariert er sie. Das war also der Draht vorhin. Als wir zurück sind, sehe ich die Schläuche, die in den Boden gedrückt sind und zum Haus führen. Die sind mir vorhin nicht aufgefallen. Drinnen gibt es einen Kasten mit einem komplexen Glöckchensystem. Sie sind verbunden und bimmeln ganz leise. Ich nicke. Weil wir noch Zeit haben, gehen wir noch in eine andere Richtung und prüfen die Drähte. Wir prüfen auch die Schlingfallen, die er überall aufgestellt hat. Er ist gut organisiert, aber ich sehe, wie es ihm Mühe macht. Das Feld ist nicht so groß, wie es sein könnte und müsste. Er hat wenig Holzvorrat und die Hütte weist, wenn man genau hinschaut, einige Mängel auf. Die Tür knarzt, was ein Unding ist. Der Abzug für die Kochstelle zieht nicht genug, wodurch es rauchig wird in der Hütte. Die Fugen zwischen den Holzbalken sind nicht isoliert, wodurch Wärme und, was noch viel schlimmer ist, Geräusche hinausdringen. Und da sind noch viele andere Kleinigkeiten. Er kommt nicht hinterher. Das ist eine gute Nachricht für mich. Abends sitzen wir und flüstern miteinander. Er ist Banker. Ich erzähle, dass ich Handwerker bin. Das interessiert ihn. Schreiner, das interessiert ihn noch mehr. Er und Mia sind seit 25 Jahren verheiratet. Die Tochter ist aus dem Haus. Sie ist im Ausland studieren. Sie hat lange nicht angerufen. Er will wissen, was ich so weit vom Fluss weg mache. Fast niemand käme jemals hierher. Es gäbe nur einen Händler. Ich sage ihm nicht, dass ich das weiß, dass ich den Tipp von genau diesem Händler habe. Ich sage ihm, dass es Probleme gab. Frauengeschichten. Er nickt wissend. Er spricht davon, mal wieder in den Urlaub zu wollen. Er war lange nicht mehr auf der Île de l'Orient, da macht er immer Urlaub mit dem Wohnmobil. Ich nicke und sage, dass ich noch nie in Frankreich war. Ich sei als Kind eher in Spanien gewesen. Er sagt, dass Mia Spanien nicht mag, wegen dem Essen. Irgendwann gehen wir schlafen. Er sagt, ich kann meine Isomatte irgendwo ausbreiten. Das tue ich. Am nächsten Morgen bin ich früh wach. Was jetzt passierte, zählt. Es ist wichtig, dass ich es richtig mache. Ich klettere auf das Dach. Ich bin jünger und stärker als er. Ich reinige den Abzug. Dann gehe ich in den Wald, sammle Holz. Das ist nicht einfach, weil man nicht fällen darf. Zumindest traue ich mich das nicht. Er muss schon mal gefällt haben, aber dann sollte man sicher sein. Ein fallender Baum ist laut. Ich traue mich, ein paar Äste abzusägen. Langsam, vorsichtig. Den Rest sammle ich. Ich finde einiges. Er hat lange nicht gesammelt. Als ich zurückkomme, ist er schon draußen und begeht das Feld. Er gießt sorgsam jede Pflanze. Hauptsächlich baut er Kartoffeln an, aber auch Paprika und Zucchini. Ich mag seine ruhige, achtsame Art. Er blickt zu mir. Da ist ein leichtes Lächeln auf seinen Lippen. Dann zeigt er zum Dach und nickt dankbar. Ich zucke mit den Schultern und helfe ihm beim Gießen. Als wir mittags drin sind und eine Kleinigkeit essen, räuspert er sich.
Du willst sicher wieder los. Wenn du den Bach aufwärts einen halben Tag gehst, kommst du an eine Höhle, da kann man gut übernachten. Dann geht es weiter über den Hang zu einer festen Siedlung. Waldhaus nennen die sich. Wenn du den Tag durchläufst, kommst du morgen Abend vor Sonnenuntergang da an. Die sind anständige Leute. Sehr fromm. Etwas zu fromm für unseren Geschmack. Er blickt zum leeren Stuhl. Aber man kann gut handeln. Ich nicke. Danke dir. Ich breche dann jetzt am besten gleich auf, damit ich nicht in die Dunkelheit komme. Er nickt. Ich nicke. Dann stehe ich auf, schüttle ihm die Hand, packe meine Sachen, lasse die Farben aber da. Wir haben nicht über einen Handel gesprochen. Als ich an der Tür bin, die Klinke ist schon herabgedrückt und ich bin dabei zu öffnen, sagt er dann, oder du bleibst noch ein paar Tage. Bald ist Ernte, also die Kartoffeln, und es gibt noch andere Sachen zu tun. Ich wollte schon lange einen Zaun um die Lichtung errichten.
Er sieht das Lächeln auf meinen Lippen nicht. Mein Druck auf die Klinke lässt nach. Mein Lächeln verschwindet. Dann drehe ich mich zu ihm und sage leise und gemessen, »Ich möchte eure Gastfreundschaft nicht überbeanspruchen. Ihr wart so freundlich zu mir.« Er blickt mich eine Weile an, dann dreht er sich zum leeren Stuhl.
»Ja, das finde ich auch, Schatz. Es riecht wirklich viel besser hier.« Er lächelt und fasst mit seiner Hand in Richtung Stuhl, dorthin, wo eine Wange wäre, säße dort eine Frau. Dann dreht er sich zu mir. »Wir sind uns einig. Wenn du etwas hierbleiben willst, wird uns das freuen.« Ich zögere noch ein wenig. »Aber nicht, dass ich euch die Vorräte wegesse.« Er schüttelt entschieden den Kopf. »Keine Sorge. Im Gegenteil. Wenn ich jemanden habe, der bei der Ernte hilft, sind wir für den Winter sicher. Sogar zu dritt.« »Ich tue so, als würde ich eine Weile nachdenken. In Wahrheit betrachte ich ihn eingehend. Ich kenne diesen Blick. Einsamkeit. Er sieht eine imaginäre Frau, aber er ist einsam hier draußen, in einer feindseligen Welt, inmitten der Stille. Schließlich nicke ich und lächle ihn an.
Es wäre mir eine Ehre, noch etwas bleiben zu dürfen, sage ich aufrichtig. Und so leben wir uns ein. Gerd, ich und die Stille, wie ich die Geisterfrau manchmal nenne. Den ersten Monat lang beschäftigen wir uns mit dem Zaun. Er hat eine große Menge Stacheldraht, den hat er vor längerer Zeit mal gefunden. Den wickeln wir um Pfähle, die wir aus jungen Bäumen herstellen, die wir schlagen müssen. Das macht Lärm, aber Gerd weiß, wann wir laut arbeiten können. In Richtung Berg gibt es keine von ihnen, und wenn der Wind in diese Richtung geht, kann man Holzarbeiten tätigen und sogar Bäume fällen. Weht der Wind in Richtung Tal und damit Fluss, müssen wir leise sein. Dann kann auch schon ein kurzer Aufschrei kilometerweit von ihnen gehört werden. Und so bauen wir den Zaun aus Stämmen und Draht. Er wird sie nicht lange aufhalten, aber zumindest für einen Moment, und auch Plünderer werden eine Weile beschäftigt. Vor allem aber können Rehe nicht mehr an das Feld heran. Nach einer Woche, ich komme gerade von draußen, weil ich Material für einen Stuhl gesammelt habe, den ich für mich bauen will, sehe ich, wie er malt. Er hat eine Leinwand auf einen Stuhl gestellt, neben dem Fenster, damit er das Licht nicht abhält und zum Tisch dringen kann. Er steht vornübergebeugt da und malt gedankenverloren, während er immer wieder intensiv zum leeren Stuhl blickt. Er bemerkt mich nicht, vollkommen in die Aufgabe vertieft. Immer wieder lächelt er, sagt etwas wie als Antwort auf etwas, das er hört. Ich luge an ihm vorbei auf das Papier und sehe eine grobe Vorzeichnung eines Tisches mit einer Schale darauf und dahinter sitzt die Silhouette einer Gestalt auf einem Stuhl. Ich räuspere mich. Er fährt herum, sichtlich peinlich berührt.
Ich dachte, ich male sie vielleicht mit deinen schönen Farben.
Ich nicke nur und blicke weg, will ihn nicht weiter der Peinlichkeit aussetzen. Stattdessen lege ich die Einzelteile meines Stuhles auf dem Boden aus und mache schon im Geiste einen Plan. So geht das dann jeden Abend. Er malt, ich bastle. Wir schweigen. Aber wir sind zufrieden. Schließlich ist es Zeit für die Ernte. Und das beschäftigt uns wieder einen Monat. Gemüse putzen, teilweise einlagern, anderes einlegen mit dem Öl, das er noch hat. Er ist gut organisiert. Hier kann man überleben. Das ist keine kurzfristige Einsiedlerhütte, die nach einem Jahr schon scheitert. Er macht das seit Jahren und kann das noch eine Weile so weitermachen. Zumindest, wenn er Hilfe hat. Alleine? Naja, er ist nicht mehr so fit. 55 ist er, hat er mir gesagt, und man merkt es bei schweren körperlichen Arbeiten. Vor den Ereignissen war 55 nichts, da galt man fast noch als jung. Jetzt ist das was anderes, ohne richtige medizinische Versorgung, bei harter körperlicher Arbeit und ständigem Stress durch die bohrende Angst, die niemals weicht. Dass ich hier bin, ist vielleicht seine Rettung. Er hätte es auch dieses Jahr noch geschafft, aber ewig geht das nicht mehr gut. Über die Frau sprechen wir nicht. Ich grüße sie. Nicke ihr immer zu, setze mich niemals auf ihren Stuhl, aber ansonsten halte ich mich zurück. Wir alle haben unsere Probleme und wir alle haben unsere Wege, damit umzugehen. Aber ich frage mich schon, was mit ihr geschehen ist. Ich habe kein Grab gesehen. Ist sie früher gestorben oder hat sie hier gelebt? Diese Welt ist unnachgiebig und verzeiht keine Fehler. Selbst einfache Krankheiten bedeuten schnell den Tod und ein zu lautes Wort kann sie jederzeit anlocken. Niemand weiß das besser als ich. Und niemand hat teurer bezahlt. Aber über solche Dinge reden wir nicht. Wir reden nur wenig. Über den Tag, über die Pläne, über das Essen. Niemals über die Vergangenheit und auch nicht über die Zukunft. Wann oder besser, ob ich gehe, wir schweigen. genau wie der Geist auf dem Stuhl. Zumindest lerne ich, wie sie ausgesehen hat, denn das Bild nimmt Stück für Stück Gestalt an. Er ist ein begabter Maler. Die Farben sind quirlig und fröhlich, aber das ganze Bild hat eine sonderbare Traurigkeit. Die Art, wie das Licht einfällt, ihre blasse Haut, die Falten, die er sorgsam zeichnet, das schwarz-graue Haar, das finde ich sympathisch. Er malt sie nicht als junge Frau, er malt sie, wie sie jetzt wäre, wahrscheinlich, wie er sie jetzt sieht. Und da spiegelt sich eine Einsamkeit in diesem Bild wieder, ein Verlassensein. Das kann ich gut nachspüren. Ich weiß, wie es ist, den Menschen, den man liebt, zu vermissen. Mir geht es nicht anders. Warum auf dem Bild in der Schüssel ein Salatkopf liegt, frage ich nicht. Bald habe ich den Stuhl vollendet, und dann baue ich eine Staffelei, über die sich Gerd sehr freut und die verhindert, dass er sich so bücken muss. Ich merke, wie es mir gut tut, mit Holz zu arbeiten. Ich habe es nie wirklich gelernt, aber ich mochte es schon immer. Das erste Bild hat er schon nach 2 Wochen beendet. Es zeigt sie sitzend in einem blauen Kleid, mit jenem traurigen Lächeln und eingefallenen Gesicht. Es ist ein ehrliches Bild und es gefällt mir gut. Er hängt es an die Wand seines Verschlages, wo seine Matratze liegt, und so sehe ich es selten, weil ein Vorhang es verdeckt. Aber er malt weiter, die Farben reichen eine Weile. Immer nur sie. Mal nur das Gesicht, sanft, aber traurig lächelnd, mal ganz Körper beim Kochen oder beim Pflanzen von Salat. In jedem Bild ist ein Salat abgebildet, sei es im Hintergrund oder in einer Schale, immer ist ein Blatt oder ein Kopf zu sehen. Künstler muss man nicht verstehen. Nach der Staffelei baue ich einen 2. Stuhl. Er fragt, wofür wir den brauchen, und ich zucke nur mit den Schultern. Dann fange ich an, die Hütte abzudichten, Stück für Stück, mit einer Mischung aus Erde und Blättern, um den Schall zu dämpfen und auch für die Wärme. Und so vergeht die Zeit, und ich gewöhne mich an dieses Leben. Die Schwermut ist immer bei mir, drückt wie eine zunehmende Last auf meine Schultern, wie ein Rucksack, den man mit Ziegeln füllt. Es passiert 1 Woche nach der Ernte. Wir nutzen keine Kalender mehr, aber vielleicht ist es September, vielleicht auch Oktober. Der Himmel ist grau geworden, das Laub gelblich, die Luft kälter und feuchter. Es ist ein Tag mit starken Flusswinden und wir arbeiten schweigend an der Verstärkung des Zaunes. Da hören wir plötzlich einen Schrei. Wir beide erstarren. Da ein weiterer Schrei, hell und klar von Osten her. Wir blicken einander panisch an, dann ohne zu sprechen, eilen wir, ich mit Axt, er mit Bogen bewaffnet, den Hügel hinab in Richtung der lauten Rufe. Bald schon sehen wir es, es ist in der Schlingfalle. Da zappelt etwas, ein Körper. Ich denke, es wäre einer von ihnen, aber dann die Stimme, laut und menschlich. Sie ruft, Hilfe, Hilfe, lasst mich herunter. Ich trete hastig heran, stelle mich so, dass die Gestalt mich sieht und ich sie. Eine Frau, sie hängt kopfüber vom Baum, mit dem Fuß in der Schlinge. Ihr grüner Pullover ist hochgerutscht und zeigt einen tätowierten, karamellfarbenen Bauch. Trainiert, schlank, nein, eher mager wie wir alle. Das Gesicht ist hinter einer Maske verborgen, das schwarze Haar hängt wild und wirr herab. Sie zappelt und will weiterschreien. Es scheint ihr egal, dass sie die Stille stört. Ich packe sie an der herabhängenden Schulter und flüstere leicht gereizt, »Sei still, du lockst sie her!« Die dunklen Augen der Frau blicken mich wütend an, durchbohren mich. »Vielleicht will ich das ja! Lass mich runter oder ich schreie weiter!« Ich stöhne auf und blicke hastig zu Gerd, der nun nickt und zum Baum läuft, wo das Seil gespannt ist. Er schneidet es durch, die Frau fällt, aber ich fange sie. Ihr entfährt ein weiteres Stöhnen, leiser, kontrollierter. Aber mir gefriert dennoch das Mark in den Knochen. Sie stellt sich auf. Für einen kurzen Moment ist sie in meinen Armen. Sie riecht nach Schweiß und Lagerfeuer. »Lass mich los!« zischt sie und drückt sich von mir weg. Ich lasse es zu. Da stehen wir nun, wir drei, und starren einander an. Die zierliche, aber drahtige Frau, ich und der alte Kauz mit dem Doppelkinn. Sie ist sich der Situation bewusst, denn kaum hat sie sich aus meinen Armen befreit, hält sie schon ein Messer in der Hand. »Glaubt nicht, ich wäre ein leichtes Spiel«, zischt sie, selbstbewusst. »Wir wollen dir nichts tun«, flüstere ich wieder. »Wäre das unsere Absicht, hätten wir dich am Seil bewusstlos geschlagen. Und jetzt rede bitte leiser, wir wissen nicht, was noch in der Nähe ist.« Sie zieht plötzlich die Maske herunter und ein leidlich hübsches, vernarbtes, südländisches Gesicht grinst mich mit gelben Zähnen an. Zahnhygiene ist schwer in diesen Zeiten.
»Entschuldigung«, meldet sich nun Gerd zu Wort. »Es tut uns leid, dass wir dich gefangen haben. Diese Fallen, sie sind, naja, du weißt schon, für wen gedacht. Wenn du jetzt bitte gehen würdest, wären wir dir sehr verbunden.«
Sie schaut ihn entgeistert an. »Wieder gehen? Ich irre seit Tagen durch den Wald. Ich habe keinen Proviant mehr. Ich bin ganz allein.«
Sie starrt zu mir. Ich zucke mit den Schultern. »Wir haben leider keinen Platz und wir sollten dieses Gespräch unbedingt beenden. Der Wind steht schlecht und
mir steht ein Essen und eine Nacht zu. Es ist fast Abend«, fordert sie nun, die Stimme immer lauter werdend.
Ich hebe die Hände, beschwichtigend. »Schön leise. Es ist alles gut.«
Sie schüttelt mit dem Kopf und öffnet den Mund, macht Anstalten zu schreien.
Gerd seufzt, hebt nun auch die Hände. »Ein Essen und eine Nacht.« Es ist riskant, sie zu unserem Unterschlupf zu führen. Je weniger von einer Behausung wissen, umso besser. Aber noch schlimmer, als ihr die Hütte zu zeigen, wäre es, sie im Wald herumschreien zu lassen. Und das weiß sie genau. Es gäbe einen anderen Weg, das Problem zu lösen. Und für einen kurzen Augenblick sehe ich in Gerds Augen, dass er ihn auch kennt. Aber so ist er nicht. Er hat sich von der Welt abgewendet, weil er so nicht handeln will. Das hat er nie gesagt. So etwas besprechen wir nicht, aber ich weiß, dass es so ist. Wir alle haben Schlimmes getan. Jeder Einzelne, der jetzt noch lebt. Das ist einfach so. Da gibt es keinen Zweifel. Um den Anfang zu überleben, musste man über Leichen gehen. Aber jetzt? Nein. Gerd wird sie nicht zum Schweigen bringen. Und so führen wir sie den Pfad entlang zur Hütte. Sie zieht kurz überrascht die Luft an, als sie den perfekten Zaun und das renovierte Haus sieht. Sie nickt anerkennend und blickt verhalten zu mir. Ich blicke weg. Weiber machen nur Ärger. Das weiß jeder. Der Geist auf dem Stuhl ist schon schlimm genug. Aber der kann nicht schreien. Der kann keine Zwietracht sehen. Ich frage mich, ob Gerd klar ist, wie gefährlich das hier alles ist. Ich darf vorstellen, meine Frau Mia. Und das ist, Entschuldigung, wie heißt du? Wir haben uns gar nicht...
Ich bin Sandra, aber wovon redest du? Da ist niemand.
Schweigen. Gerd starrt auf den Stuhl, dann zu ihr und letztlich zu mir. Es braucht eine Weile, bis er sich fängt, dann zuckt er mit den Schultern. »Ich gehe etwas Holz holen«, sagt er und geht einfach hinaus. Ich warte, bis die Tür geschlossen ist, dann zische ich.
»Spinnst du? Er ist empfindlich, was das angeht. Wenn du hier bleiben willst, dann spiele mit.«
Sie blickt mich an, als wäre ich geistesgestört.
»Ist der Kerl verrückt, oder was? Was für eine Mia?«
Ich seufze. Immer dasselbe. »Er ist
okay. Er kommt klar, aber ich glaube, er hat den Tod seiner Frau nie überwunden. Sie sitzt immer auf diesem Stuhl, zumindest tut er so.«
Sie schüttelt den Kopf.
»Und du bestärkst ihn darin?
Was ist, wenn er völlig irre wird und sie ihm befiehlt, dich im Schlaf abzustechen? Ich seufze, lasse die Schultern hängen. Nein, so ist er nicht. Er ist ein guter Mann.
Ich spüre, wie mich eine tiefe Traurigkeit befällt.
Die Welt ist schrecklich. Sie hat überhaupt keinen Platz für Schwäche.
Als er zurückkommt, mit einigen Ästen, erwähnt er das Thema nicht mehr. Ich habe Sandra eingeschärft, dass sie sich auf keinen Fall auf diesen Platz setzen darf. Stattdessen schiebe ich ihr den Überzähligen, den ich glücklicherweise gebaut habe, an die letzte freie Kante. Und so sitzen wir nun am Tisch. 3 plus eine Lücke. Und schweigen uns an. Wir essen Kartoffelbrei. Sandra schaufelt ihn wie besessen in sich hinein. Ich betrachte sie aus den Augenwinkeln. Sie war mal schön, aber die Welt hat sie verhelmt. Die Haut ist spröde, die Narben überall, das Haar filzig. Mir wird bewusst, wie lange ich nicht mehr... Ich verdränge den Gedanken. In der Nacht schläft sie in der einen Ecke der Hütte, ich in der anderen, Gerd hinter dem Vorhang. Angestrengt lausche ich ihrem Atem. Es ist seltsam, sie hier zu haben, in dieser Hütte, in der ich seit Wochen, nein, seit Monaten mit Gerd alleine bin. Alleine dieser zusätzliche Körper gibt mir das Gefühl, weniger Luft zu bekommen. Irgendwann sinke ich in einen unruhigen, albtraumgeplagten Schlaf. Am nächsten Tag ziehe ich Gerd beiseite. Hör zu, ich habe nachgedacht. Wir können sie nicht einfach wegschicken. Sie ist alleine und außerdem... Wer weiß, wem sie von uns erzählt?
Gerd blickt mich lange an. Er durchleuchtet mich regelrecht, scheint etwas zu suchen.
Ich habe eingewilligt, dass du bleibst, zumindest über den Winter. Wir haben Vorräte für 3, nicht für 4.
Zum ersten Mal spüre ich einen leichten Ärger über ihn aufkommen. Bisher war mir sein Irrsinn egal. Er hat uns nicht geschadet. Er hatte keine Auswirkungen. Soll er doch an eine tote Frau glauben, aber jetzt?
Gerd, setze ich an, aber dann stocke ich, als ich sehe, wie seine Augenbrauen sich zusammenziehen. Ich seufze. Du hast deine Frau, aber ich, weißt du...
Gerds Augen werden mit einem Mal groß, sein Gesichtsausdruck wandelt sich von aufkeimendem Ärger zu Überraschung.
Du kennst sie doch gar nicht,
sagt er nun und überlässt der Stille den Rest.
Ich nicke. Ja, so ist es auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, es kommt mir nur falsch vor, sie einfach wegzuschicken. Lass sie doch noch ein paar Tage bleiben und dann sehen wir, ob sie nützlich ist.
Gerd denkt darüber nach. Der alte, gezeichnete Mann kennt die Einsamkeit, das sieht man in seinen Augen. Ich sehe sein Mitgefühl. Ich lächle schwach. Und er zuckt unwillkürlich mit den Schultern.
Gut, aber sie muss helfen. Wir müssen neue Fallen aufstellen und die Glocken kontrollieren.
Ich teile Sandra mit, dass sie bleiben kann, wenn sie mag. Sie lächelt schwach.
Da ist er, der Moment. Der Augenblick zwischen uns.
Und ich spüre mein Herz heftiger schlagen. Sie bietet an, mit Gerd die Schnüre zu kontrollieren, während ich mit Mia weiter die Hütte dämme. Ich bin etwas nervös, Sandra und Gerd alleine losziehen zu lassen, aber er hat nichts dagegen und wahrscheinlich ist es gut, wenn sie sich auf diese Weise besser kennenlernen. Am Abend sitzen wir und spielen Karten zu dritt. Mia setzt aus. Das geht ganz gut. Wir reden nicht viel. Wir pflegen die Stille, wie schon die ganzen Monate zuvor. aber alles ist nun noch ein bisschen normaler als früher. Sandra respektiert Mias Platz und sagt nichts mehr dazu. Gerd scheint zufrieden. Es fühlt sich fast so an, als wären wir einfach zwei Pärchen auf einem Urlaub in einem abgelegenen Nationalpark. Fast. Die Tage gehen ins Land. Es wird immer kühler. Sandra fügt sich gut ein, das überrascht vor allem Gerd. Am Anfang war zu befürchten, dass sie Ärger macht, aber sie ist fleißig und anständig. Und das ist gut. Sie fügt sich ein in den Alltag, in die Arbeit, in meine Träume. Etwa eine Woche nach ihrem Eintreffen zahlen wir jedoch die Rechnung für ihre laute Ankunft. Es ist Nachmittag. Ich bin immer noch damit beschäftigt, die Hütte mit Blättern und Stroh zu dämmen, als die Glocken bimmeln. Erst denke ich mir nichts. Sandra und Gerd sind wieder da draußen. Da aktivieren sie die Glocken gerne mal, wenn sie sie prüfen. Aber dann erinnere ich mich, dass sie am Fluss sind, um Wasser zu holen. Die prüfen gar keine Glocken. Wieder das Bimmeln im Glockenkasten. Einmal, zweimal, dann der ganze Kasten. Ich erstarre. Das schrille Klimpern durchdringt meine Ohren. Zerschneidet meinen Verstand. Es ist nicht wirklich so laut. Es ist ja nur ganz leise, aber es fühlt sich so an. Sandra und Gerd sind da draußen. Irgendetwas ist bei ihnen. Sie haben uns gefunden. Wir waren doch so leise. Sandras Schrei vor einer Woche. Kann das sein? Ich verstehe nicht. Ich dachte, wir wären hier sicher. Dann stehe ich schon an der Tür, ziehe die Axt draußen aus einem Stumpf. Es gibt ein System, welche Glocke wohin führt, aber ich durchblicke es nicht. Das versteht nur Gerd und ich weiß nicht wohin. Sie könnten überall sein. Vielleicht schon dort, zwischen den Zweigen. Ist da eine Bewegung? Ja, aber ein Vogel, der in den Himmel steigt. Kaum Geräusche, ein leiser Wind. Ansonsten Ruhe, aber es drückt. Ich beschließe, zum Bach zu gehen. Da müssen Sandra und Gerd sein. Ich muss sie warnen. Langsam, nicht rennen. Schritt für Schritt. Jedes Knacken, jeder zu laute Atemzug ist jetzt lebensgefährlich. Und dennoch muss ich mich beeilen. Es ist ein Spießrutenlauf. Ich schwitze, mein ganzer Körper zittert. Durch das Gestrüpp, den Pfad entlang, da vorne höre ich das Rauschen. Ich kann nichts sehen, weder Sandra noch Gerd. Ich blicke mich hastig am Bach um. Dann eine Bewegung. An der Stromschnelle. Etwas abwärts. Eine Gestalt. Sie kauert auf einem Stein, schnüffelt, hektisch, lauscht, abgerissene Kleidung, zerfetzte Haut, der Schädel ist halb fauliges Fleisch, halb Knochen, die Haare zum größten Teil ausgefallen, die Augen nur noch leere Höhlen. Ich erstarre, ich wage es nicht, mich zu rühren. Ein weiteres Geräusch. Da ist ein zweiter und ein dritter und ein vierter. Und jetzt, wo ich genau hinhöre, höre ich, dass im ganzen Wald überall Bewegungen sind. Leises Schnauben. Eine Karawane. Sie ziehen selten durch die Wildnis. Wenn ein Gebiet keine Nahrung mehr für sie bereithält, dann ziehen sie über das Land in einer großen Gruppe, niemals alleine. Karawane. Auf der Suche nach Nahrung. Ich versuche, so flach wie möglich zu atmen. Meine Augen wandern umher. Da unten ziehen sie entlang. Ich versuche zu berechnen, ob sie zufällig auf die Hütte stoßen werden, aber mein Verstand ist leer. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nichts. Sandra. Da, ich sehe sie. Etwas links von mir auf einem Baum. Gerd auf einem zweiten. Ich stehe am Fluss, völlig schutzlos. Sie starren mich an, wortlos, Schrecken in ihren Augen. Wieder ein Rascheln. Da ist eine weitere Gestalt. Zerfetzte Kleidung, graue Haut, faulige Wunden, Glatze auf der anderen Seite des Flusses. Sie ist etwas von der Karawane abgekommen. Die anderen sind da unten, aber sie ist auf dem Weg zu mir. Hat sie mich gehört? Hat sie mich gerochen? Nein, nein, ihre Nasen sind nicht so gut. Ihr Gehör umso mehr. Manche sagen, sie hören den Herzschlag eines Menschen oder gar das Blut fließen. Wenn das stimmt, bin ich tot. Sie steht da, unter dem Baum, auf dem Sandra sitzt, und starrt mit zertrümmertem Gesicht in meine Richtung. Ein Schritt zum Wasser, auf mich zu, beugt sich zum Sprung über den Bach. Dann ein Geräusch, etwas flussabwärts, ein Stein, der in den Fluss fällt. Sandra hat ihn geworfen und die Gestalt schnellt vor, springt in den Bach, gräbt nach dem Stein, wühlt im Schlamm. Die anderen unten in der Karawane, sie blicken auf, dem Wüten über ihnen entgegen. Sandra und meine Blicke treffen sich. Tränen fließen mir über die Wangen. Es sind so viele. Mindestens 10 der Wesen blicken in meine Richtung. Ich möchte schreien. Ich möchte rennen. Aber wenn ich das tue, bin ich tot. Man gewöhnt sich nicht daran. Das ist unmöglich. Die Kreatur lässt vom Stein ab, schaut wieder in meine Richtung. Die Flut strömt um ihre Beine. Die Karawane zieht weiter. Sie grummelt, zuckt hin und her, unentschlossen, unentschieden, blickt zu mir, blickt den anderen hinterher, lauscht. Dann folgt sie dem Rest, den Bach entlang, stromabwärts. Lange stehe ich noch da, steif und starr, mit Gänsehaut und rasendem Herzen. Ich wage es nicht, ein Geräusch zu machen. Auch die Gefährten bleiben auf den Bäumen. Irgendwann ist Sandra bei mir, nimmt mich in den Arm. Gerd klopft mir freundschaftlich auf die Schulter, lächelt, aber niemand spricht. Die Stille zieht ein. Nur das Rauschen des Baches ist allgegenwärtig. Wir gehen zurück, langsam und leise, einen Schritt nach dem anderen, dann in die Hütte. Ich setze mich auf einen Stuhl. Sandra ist neben mir. Gerd rührt im Topf. Wir sprechen nicht. Es gibt Abendessen. Und noch immer sagt niemand ein Wort. Ich dachte, es wäre hier sicher. Ich blicke zu Sandra. Sie blickt zurück. Erst gegen Abend, wenn die Karawane schon weit weg sein muss, flüstert Gerd.
Es war schon einmal ein in der Nähe. Das ist ein paar Jahre her. Damals war es knapp. Einige waren auf der Lichtung. Mia war draußen beim Salat.
Mehr sagt er nicht. Sandra und ich blicken zum leeren Stuhl, dann zum alten Mann, der müde wirkt. Und am Ende. Ich gehe zu meinem Rucksack. Ganz unten in einem Geheimfach habe ich einen Schatz. Ich hole ihn heraus. Whisky. 12 Jahre alt. Ich habe ihn irgendwann einmal in einem Haus gefunden. Ein Glücksgriff. Seitdem nicht angerührt. Jetzt öffne ich die Flasche. Schenke, ohne zu fragen, Gerd, Sandra, ja sogar mir einen Schluck ein. Und auch mir. Wir blicken einander an, froh noch zu leben, und trinken. Wir erzählen keine Geschichten. Die Stille, sie ist tief in uns hineingekrochen, beherrscht uns, ist längst Teil unseres Wesens. Ohne sie sind wir tot. In der Nacht höre ich ein Geräusch, eine Bewegung, ein Knistern. Mein Herz klopft. Meine Hand ist ganz schwitzig. Dann berührt sie mich, legt sich zu mir, ihre Haut an meine. Ich lausche zum Vorhang. Gerd schläft. In der Dunkelheit berühren sich unsere Lippen. Salzig, trocken, spröde. Aber doch so unendlich weich. Sie flüstert mir etwas ins Ohr. Mein Herz klopft stärker. Umarmt schlafe ich ein. Ich erwache durch ein Gurgeln. Ein gewaltsames Zucken und Röcheln. Ein beschwichtigendes Flüstern. Ich bin hellwach. Mein Körper so angespannt wie am Tag zuvor. Man gewöhnt sich nicht daran. Wären sie nicht gekommen, wäre es vielleicht nicht nötig geworden. Ich setze mich auf, blicke zum Vorhang, der umgeschlagen ist. Da sehe ich im Mondlicht 2 Körper. Der eine liegt flach auf dem Boden, der andere sitzt ihm auf den Rücken, biegt einen Gürtel um seinen Hals. Zieht mit aller Kraft. Hinter den Zweien hängt im Dämmer das erste Bild Mias, die mahnend und anklagend, aber stumm auf die Szene hinunterblickt. Ich stehe auf, greife nach einem Messer im Küchenbereich, laufe langsam zum Vorhang. Gerd zuckt und zappelt. Im fahlen Mondlicht kann ich sein Gesicht erkennen. Er blickt zu mir mit riesigen, aufgerissenen Augen. Auf ihm, mit einer Fratze, zieht und zerrt Sandra. Es ist gleich vorbei. Ich warte. Aber da bäumt er sich auf, ein letztes Mal mit aller Kraft und schleudert sie von sich. Ich habe so gehofft, dass das nicht passiert. Sie schreit auf und verschluckt den Laut sofort, poltert zu Boden. Er will sich aufrappeln, will etwas sagen, aber da bin ich schon bei ihm. Ein schneller Schnitt über den Hals. Seine Augen voll Unverständnis, voller Vorwurf. Er gurgelt, zuckt und greift nach mir, aber ich stoße ihn aufs Bett. Blut spritzt noch einmal in die Höhe. Dann herrscht Stille. Sandra steht langsam auf, hält sich den Kopf, stellt sich neben mich, der noch immer starr auf den Toten blickt.
Tut mir leid. Wir brauchen dein Zeug, murmel ich entschuldigend in Richtung Leichnam.
Ich blicke zu dem Aquarell, auf dem zu meiner Überraschung kein Blutfleck prangt. Der Geist schweigt.
Es ging nicht anders, Babe, flüstert Sandra und wuschelt mir durchs Haar. Dann küsst sie meinen Hals. Zärtlich, vertraut. Ich blicke sie an. Ich liebe meine Ehefrau, habe es immer, aber in diesem Moment hasse ich sie. Ich würde es ihr gerne sagen. Aber die Stille, sie verbietet es mir.
Du hörtest die Audio-Kurzgeschichte Die Tyrannei der Stille. Den Text habe ich auf Basis einer Rollenspielrunde mit Bärfried geschrieben, aber massiv verändert und literarisch angepasst. Wenn es dir gefallen hat, dann like und kommentiere gerne auf YouTube und abonniere natürlich den Kanal. Wenn du von dieser speziellen Welt mehr erfahren willst und mehr Episoden hören willst, dann kommentiere auf jeden Fall, damit ich weiß, dass das hier gut ankommt, dann schreibe ich vielleicht noch weitere Episoden dazu. Wenn du lieber den RSS-Feed nutzt, kannst du auch den abonnieren, damit du immer neue Folgen sofort auf den Feed gesendet bekommst. In jedem Fall danke fürs Zuhören und noch viel Spaß auf rollenhörspiel.de.